Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Ich bin Isabel Brandau und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Endlich mal wieder eine Solo-Folge. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn es gab in den letzten, ich habe es vorhin mal nachgeschaut, vergangenen 16 Folgen nur Interviews hier im Podcast, weil ich einfach so eine wunderbare Liste an Expertinnen und Experten und so spannenden Persönlichkeiten hatte, die ich hier unbedingt zu Wort kommen lassen wollte. Und das wird auch in dieser vage Venuszeit der Fall sein. Also es kommen noch einige Interviews, nur das ist ja mein Sternzeichen und ich denke, dass auch ich hier vielleicht etwas beitragen kann, nämlich zum Thema Beziehungen gestalten. Das ist neben der Kunst und Kultur und der Gerechtigkeit ja das vage Venus-Thema, also in Beziehung gehen und Kontakt auf Augenhöhe mit anderen herzustellen, ja, und auch zwischenmenschliche Konflikte zu lösen. Und eine Klientin, die hat mir vor, ja, schon bereits einigen Monaten mal ein Wunschthema für den Podcast an mich geschickt. Und dieses Thema, das passt jetzt eben besonders gut rein in diese Waage-Venus-Zeit. Und es liegt mir zum Glück auch selbst sehr am Herzen, weswegen, ja, ich mich sehr freue, dass ich dieses Thema jetzt mit dir hier besprechen kann. Es geht um den Umgang mit den alternden Eltern. Ein Thema, das ja auf fast alle von uns zukommt und das bestimmt auch einige von uns jetzt hier bereits erleben oder bereits erlebt haben, wenn die Eltern schon gegangen sind. Und wenn du die Folge 0, also die Intro-Folge zum Podcast mal gehört hast, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass ich davon spreche, wie ich als Kind und Jugendliche meine Großeltern erlebt habe und auch wie viele Sorgen wir uns und vor allen Dingen meine Eltern sich um ihre Eltern damals gemacht haben. Ich habe es damals so wahrgenommen, dass ja viele Schuldgefühle ihre Beziehung auch beeinträchtigt haben, denn meine Großmütter sind im Altersheim bzw. Pflegeheim gestorben. Und davor war es einfach so, dass wir 250 Kilometer von ihnen entfernt gelebt haben. Das heißt, wir haben uns nicht so oft gesehen und wir wussten häufig nicht, geht es ihnen wirklich gut. Und bei meinen Großvätern, da war es ein bisschen anders. Die sind im Krankenhaus gestorben und bei ihnen ging es eben sehr schnell. Sie haben eben bis kurz vor ihrem Tod zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld gelebt und da waren wir auch noch vor Ort. Und genau in dieser Zeit, das war so zwischen meinem 14. und 26. Lebensjahr, als meine Großmütter gestorben sind, da habe ich mir eben sehr intensive Gedanken dazu gemacht, wie ich das eigentlich später gerne machen möchte, wenn meine Eltern alt sind. Also wie wollen sie es vielleicht auch für sich haben? Sollten wir das mal im Vorfeld besprechen? Und wie will ich eigentlich auch meine letzten Jahre, Monate, Wochen und Tage selbst verbringen? Ja, und ich vermute mal, dass bereits damals eigentlich schon der Podcast gedanklich entstanden ist, auch wenn es zu der Zeit noch gar keine Podcasts gab. Aber es hat mich eben bereits umgetrieben und das tut es ja bis heute, wie du merkst. Und ob man die letzten Lebensjahre der eigenen Eltern und Großeltern eben als bereichernd oder als belastend empfindet, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Vor allem aber davon, denke ich, ob die Beziehung zueinander geklärt ist. Gibt es noch Verletzungen aus Kindheitstagen, offene Fragen, die aus welchen Gründen auch immer nie gestellt wurden oder auch gestellt werden durften, ja, wie damals eben zum Krieg, als die Kinder nur vermuten konnten, dass der Papa schlimme Dinge erlebt hat oder sogar selbst gemacht hat und die Mama womöglich mit Gewalt konfrontiert war gegen ihren Körper und es in der Familie zu einer Schweigespirale gekommen ist und die Kinder dann aber häufig eben auch sehr, sehr bemüht sind, nicht aus der Reihe zu tanzen, was sich dann später durchaus negativ auf die Beziehung auswirken kann. Ja, aber auch in den nachfolgenden Generationen gab und gibt es natürlich Tabuthemen und dank der Epigenetik wissen wir heute, dass es transgenerationale Traumata gibt, die die Beziehungen innerhalb von Familien offensichtlich oder auch ganz subtil belasten können. Und ich behaupte einfach mal, je mehr Wunden und Tabus es in einer Familie gibt, desto schwerer wird auch die Begleitung der alternden Eltern. Und in der Folge 60 habe ich auch schon mit der Traumatherapeutin Nadja Lasko eben über Traumata gesprochen und wie man diese für sich heilen kann. Wir haben unter anderem auch darüber gesprochen, dass viel Heilung darin zu finden ist, dass man sich aus der Opferhaltung heraus entwickelt. Also nicht darauf wartet, dass zum Beispiel jetzt in diesem Fall die Eltern einen Schritt auf ihre Kinder zugehen, um die Beziehung zu klären. Denn das können sie oft nicht, weil sie ja selbst verletzte, traumatisierte Kinder sind. Und wenn ich also meine eigenen Wunden tatsächlich heilen möchte, dann darf ich mich selbst aus der Opferhaltung ganz unabhängig vom Verhalten meiner Eltern herausentwickeln. Denn wie sagt man so schön, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Denn wenn ich mich als erwachsener Mensch immer noch als Opfer meiner Kindheit betrachte, dann sind es ja nicht die Eltern, Lehrer oder irgendwelche anderen Erziehungsberechtigten, die mir das Leben jetzt vielleicht schwer machen, die mich ausbremsen und unten halten, dann bin ich selber. Ja, wir selbst dürfen erkennen, dass wir als Kinder oft ohnmächtig waren, aber als Erwachsene sind wir es ja nicht mehr. Und wenn wir uns als erwachsene Menschen immer noch ohnmächtig fühlen, dann sind wir bedürftig und emotional abhängig und somit nicht erwachsen. Und solltest du zum Beispiel sehr engagierte Eltern haben, die gerne ihren Senf zu deinen Lebensentscheidungen dazugeben, so ein Klassiker, ne? Also was deine Partnerwahl betrifft, wie du deine Kinder erziehst, wie du dich kleidest oder mit Geld umgehst, über deine Berufswahl oder deinen Wohnort und dich dieses Verhalten eben nervt oder sogar verletzt, weil du schließlich erwachsen bist und von deinen Eltern erwartest, dass diese dich auch als solche respektieren mit all deinen Entscheidungen, dann darfst du selbst für dich reflektieren, ob diese Erwartungshaltung an deine Eltern wirklich deinen Status als Erwachsene bestätigt oder ob es nicht doch eher deine Bedürftigkeit zeigt. Denn deine Eltern, die werden so lange in dein Leben reinquatschen, wie du es ihnen gestattest und solange du auf ihre Anerkennung wartest. Weil genauso lange bist und bleibst du in ihren Augen bedürftig und bestätigst sie darin, dass du ohne sie nicht klarkommst. Und was ich im Rahmen meiner Entwicklung und Beziehungsgestaltung zu meinen Eltern erkennen durfte, ist, dass Eltern immer ihr Bestes geben. Sie lieben auf die Art, wie sie lieben können. Und genauso gilt das ja auch für dich und natürlich auch für mich. Und manchmal ist das eben eine spezielle Sprache der Liebe, die man, wenn überhaupt, nur verstehen kann, wenn man eben die eigene Bedürftigkeit erkannt und im besten Fall losgelassen hat. Also die Erwartungen an die Eltern, dass sie uns so zu lieben haben, wie wir es brauchen und stattdessen uns selbst zu lieben lernen und zwar auf eine Art und Weise, wie wir es brauchen. Und es hilft sehr, sich außerdem mal die Geschichte der eigenen Eltern zu vergegenwärtigen. Ja, die ist ja oftmals nicht so leicht gewesen. Und womöglich hat das dann auch zu dieser schwer zu verstehenden Liebessprache geführt. Und ich möchte gerne auch mal die Perspektive wechseln, also die Elternperspektive. Vielleicht hast du ja selber Kinder, ganz egal, ob sie noch jung sind oder schon erwachsen. Weil dann möchte ich dir gerne einen Gedanken mitgeben, und zwar den, dass es bei allem, wie man sich selber aus der Opferrolle herausentwickeln darf, dennoch vor allem deine Verantwortung als Mutter oder Vater ist, wie die Beziehung jetzt und in Zukunft zu deinen Kindern ist. Dein Kind ist ja in ein bereits gegebenes, vorhandenes System hineingeboren. Du als Mutter oder Vater hast den Rahmen gegeben, wahrscheinlich ihr beide als Eltern. Ihr habt dem Kind eure Werte und mehr oder weniger hilfreichen Glaubenssätze vermittelt. Ihr habt entschieden, was geht und was nicht, was gut ist und was böse ist in eurer Familie. Und das Kind hat sich da eingefügt. Ja, ihr habt agiert und das Kind hat darauf reagiert. Und zwar immer auf eine Weise, dass sein eigenes Leben schützt und euch als Eltern zufriedenstellt. Denn zufriedene Eltern sind für ein Kind überlebenswichtig. Ja, also nicht immer ist es wahrscheinlich eurem Kind gelungen, euch zufriedenzustellen, weil ihr womöglich ja auch Erwartungen hattet oder nach wie vor habt, die das Kind nicht erfüllen kann oder auch will. Aber es hat mit Sicherheit immer sein Bestes gegeben, genau wie ihr euer Bestes gegeben habt als Eltern. Und wenn du dich jetzt beim Zuhören vielleicht reflektierst und bemerkst, ich mische mich zum Beispiel tatsächlich oft in das Leben meiner Kinder ein, obwohl sie bereits erwachsen sind, dann möchte ich dir einfach gerne empfehlen, dass du damit aufhörst und sogar, wenn du es schaffst, auf deine Kinder zugehst und ihnen sagst, dass es dir leid tut. Ich kann es dir nicht versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du erleben wirst, dass sich eure Beziehung in dem Moment klärt und schlagartig entspannt, sollte sie ungeklärt und angespannt sein. Denn Eltern müssen ihre erwachsenen Kinder loslassen. Das ist der Lauf des Lebens. Das ist ein Naturgesetz. Ja, das kannst du bei Vögeln zum Beispiel beobachten. Die werfen ja einfach ihre Brut aus dem Nest, wenn sie nicht von selbst auf die Idee kommen, mal rauszufliegen. Weil sie sonst sterben. Sie sind lebensunfähig. Und das gilt auch im übertragenen Sinn für Menschen. Eltern, die das nicht tun, also die Kinder aus dem Nest werfen, halten ihre Kinder bedürftig und vergiften damit die Beziehung. Und sie sollten dringend überlegen, ob sie es damit wirklich ganz selbstlos gut meinen, also mit dem Einmischen und Helfen, oder ob darin nicht ihre eigene Bedürftigkeit steckt, nämlich gebraucht zu werden. Es ist unnatürlich, wenn erwachsene Kinder ihre Eltern emotional und auch materiell brauchen. Das ist keine Liebe, das ist Abhängigkeit. Und diese Erkenntnis habe ich nicht nur aus meinem eigenen Leben gewonnen, das war auch immer Teil meines Pädagogikstudiums bereits und ist auch in verschiedenen spirituellen Lehren absolut Gesetz. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern ihre erwachsenen Kinder dahingehend respektieren, dass sie sie gehen lassen, loslassen und sich nicht einmischen. Das heißt nicht, dass man sich innerhalb der Familie in der Not nicht helfen sollte oder auch vernünftige Vereinbarungen miteinander trifft, wenn zum Beispiel Startkapital für ein Eigenheim fehlt und die Eltern eben was auf der hohen Kante haben und das Geld selbst nicht brauchen. Aber zum Beispiel dem 38-jährigen Langzeitstudenten immer wieder so ein paar Euros zuzustecken oder der alleinerziehenden Tochter ungefragt Erziehungstipps zu geben, das ist keine Hilfe und auch kein Ausdruck von Liebe. Und wenn Kinder um Hilfe bitten und die Hilfe gegeben werden kann, eben finanziell oder auch zeitlich, wie zum Beispiel mal die Enkelkinder eine Zeit lang zu betreuen, das unterstützt wirklich und kann die Beziehung stärken. Wenn Geld bei den Eltern da ist und sonst nicht fehlt, dann sollten sie es fließen lassen, geschenkt oder als Darlehen, womit man sich auch immer wohlfühlt. Was stört, ist die Erwartung von Dankbarkeit als Geber, denn das erzeugt Abhängigkeiten und Schuldgefühle beim Nehmer und das vergiftet die Beziehung. Und wenn du hast, grundsätzlich, egal ob Eltern oder Kinder, dann gib, und zwar bedingungslos, Geld, Zeit, Liebe oder schaffe klare Vereinbarungen. Wenn du nichts zu geben hast, dann gib auch nicht. Ich finde, das ist eigentlich ganz einfach. Also, im Umgang mit den alternden Eltern ist es aus meiner Sicht zusammenfassend sehr wichtig, die Beziehung zunächst zu klären. Am besten dann, wenn die Eltern vor allem geistig noch fit sind. Es ist egal, wer da den Anfang macht. Du kannst als erwachsenes Kind für dich ganz alleine aus der Opferrolle und der Bedürftigkeit aussteigen. Das geht alleine und mit professioneller Hilfe, wie zum Beispiel einem Coach oder einem Therapeuten. Um die Beziehung zu meinen Eltern zu klären, habe ich damals zum Beispiel mit einer Familientherapeutin von Family Lab gearbeitet. Das Institut Family Lab, das findet man in vielen europäischen Städten und ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Das sind sehr, sehr gute Therapeuten. Und es ist gegründet worden von dem dänischen Pädagogen und Familientherapeuten Jesper Juhl. Ja, und allein das Lesen der Bücher von Jesper Juhl, ich habe die eine Zeit lang verschlungen, um für mich eben den Weg ins Erwachsenenwerden zu unterstützen. Diese Bücher, die bringen so viel Klarheit und Versöhnung. Und da verlinke ich dir gerne mal ein paar Bücher, die ich dir vor allen Dingen dann empfehlen möchte, wenn deine Kinder noch klein sind. Und natürlich kannst du deine Eltern auch direkt ansprechen, um ein klärendes Gespräch zu bitten. Meiner Erfahrung nach führt das aber oft nicht zum Ziel, denn für so ein klärendes Gespräch, das zur Versöhnung beitragen soll, braucht es ja auf der anderen Seite auch die Erkenntnis, das Bewusstsein und die Bereitschaft, dass da was im Argen liegt und das auch klären zu wollen. Und ob die Eltern dazu bereit sind, ist fraglich, würde ich sagen. Denn gerade dann, wenn das Verhältnis tatsächlich nicht besonders entspannt ist und so einige emotionale Baustellen da sind, ja, kann es schwer werden. Und für dich gilt dann einfach auch als Tochter oder Sohn, dass du dich zunächst fragen solltest, ob du tatsächlich keinerlei Erwartungen mehr an deine Eltern hast. Weil wenn du nämlich ein bestimmtes Verhalten von deinen Eltern erwartest, dass sie sich zum Beispiel bei dir entschuldigen für ihr Fehlverhalten bei deiner Einschulung damals oder bei deiner Scheidung vor ein paar Jahren, dann bist du nach wie vor bedürftig. Und das kann nur schiefgehen. Ja, die Enttäuschungsgefahr ist zu groß und die Wahrscheinlichkeit, dass sich eure Beziehung danach verbessert, ist eher gering. Von daher ist die Arbeit für dich an deinen Themen zunächst mal erfolgsversprechender, um eben aus dieser Opferrolle heraus in die Vergebung zu kommen. Denn deine Eltern dürfen dann so bleiben, wie sie sind. Und du brauchst ihre Bestätigung nicht mehr und kannst selbst sein, wie du bist und lernen, zu dir zu stehen, weil dann verletzt dich auch die Kritik nicht mehr. Und alleine das wird eure Beziehung zueinander bereits verändern, denn du hast dich verändert. Und ich möchte jetzt noch auf die Zeit eingehen, wenn Eltern tatsächlich in die Situation kommen, dass sie Hilfe und Pflege brauchen. Es macht aus meiner Sicht einen großen Unterschied, ob man sich selbst Gedanken macht, wie man die letzten Jahre seines Lebens verbringen möchte. Also was mit einem passieren soll, wenn man womöglich pflegebedürftig ist und sich dann auch entsprechend frühzeitig darum kümmert, dass man für den Fall der Fälle versorgt ist, oder ob man sich darüber gar keine Gedanken macht und sich darauf verlässt, dass die Kinder oder auch das System sich dann schon um einen kümmern werden. Denn auch hier wieder, es ist nicht die Aufgabe eben von Eltern, ihre erwachsenen Kinder zu betüdeln. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Kinder, ihre alten Eltern zu pflegen. Eltern stehen hinter ihren Kindern, immer und nicht umgekehrt. Kinder sollten niemals in die Situation geraten, dass sie zu den Eltern ihrer eigenen Eltern werden. Das ist einfach so, dass die Beziehung dann nicht mehr in Balance ist. Eltern verlieren ihre Würde und den erwachsenen Kindern wird eine Bürde auferlegt, die sie in der Regel komplett überfordert. Denn wenn die eigenen Eltern hilfsbedürftig werden, haben viele Kinder selbst noch eigene Kinder im Haus, die die Aufmerksamkeit natürlich zu Recht einfordern. Und man steht noch voll im Berufsleben und hat ja wahrscheinlich auch schon selbst das ein oder andere gesundheitliche Thema. Stark pflegebedürftige Menschen fordern unglaublich viel ein und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann das nicht leisten, weder zeitlich noch körperlich noch emotional. Und demnach ist es aus meiner Sicht nicht okay, wenn alternde Menschen sich nicht um ihre letzten Jahre bewusst selbst kümmern und einfach anderen die Verantwortung übertragen. Ich habe ja keine Kinder. Insofern ist das für mich und meinen Mann selbstverständlich, dass wir uns selbst darum kümmern und das nicht erst mit 70. Ja? Also in Zeiten, in denen wir gesund und fit sind, sollten wir der Tatsache ins Auge sehen, dass das Leben endlich ist und es notwendig ist, für die Zeit davor und auch danach Dinge zu regeln. Und dazu gehören natürlich auch ganz einfache administrative Dinge wie eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung zu erstellen und auch darüber mit der Familie zu sprechen, weil andernfalls stellt der Staat einem im Zweifel einen Vormund und der Partner oder die Kinder müssen entscheiden, ob lebenserhaltende Maßnahmen weitergeführt werden oder nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine unzumutbare Belastung für die Angehörigen. Und natürlich auch so wichtige Fragen wie, wo will ich denn leben? Wie will ich denn leben? Die Fragen, die ich auch immer meinen Gästen hier im Podcast stelle. Diese Gedanken lohnen sich wirklich frühzeitig zu machen, weil will man nicht ins Heim, dann könnte zum Beispiel ein Mehrgenerationenhaus ein Weg sein oder auch eine Wohngemeinschaft unter älteren Menschen, die sich zum Beispiel eine Putz- oder Pflegekraft teilen. Es ist wenig sinnvoll aus meiner Sicht, sich solche Gedanken erst dann zu machen, wenn man bereits im Pflegefall ist, ja, weil so eine Wohngemeinschaft, die lebt ja vom Miteinander, vom Geben und vom Nehmen und kranke Menschen, die nehmen mehr, als sie geben. Von daher ist es schon hilfreich, wenn man zuvor mal einige Zeit auch seinen Beitrag für die Gemeinschaft eingebracht hat, bevor man erwarten kann, dass andere sich jetzt um einen kümmern. Und natürlich könnten wir uns alle zunächst mal gut um uns selbst kümmern, sodass wir zumindest mal nicht selbst verschuldet zum Pflegefall werden. Wer sein ganzes Leben lang übergewichtig war, der wird mit der Zeit Knie- und Rückenprobleme bekommen. Und wer zwar schlank, aber sitzend durchs Leben gekommen ist, der wird auch einen eingeschränkten Bewegungsapparat haben und einfach zu wenig Muskulatur, um die Treppen auch im hohen Alter noch raufzukommen. Und ja, wer sich schlecht ernährt und immer nur seine Routinen pflegt, also viel fernsieht, dauerhaft Medikamente einnimmt, der erhöht die Wahrscheinlichkeit, dement zu werden. Und das klingt jetzt vielleicht herzlos, aber Menschen mit Demenz, die sind eine Zumutung. Und wer sich die Frage stellt, ja gut, da kann man ja nichts dafür, wenn man dement wird. Ja doch, Alzheimer und Demenz ist zum einen heilbar, aber auch vermeidbar. Und in seinem Bestseller Das Alter als Geschenk teilt Rüdiger Dahlke zum Beispiel einige Studien, die zeigen, dass Alzheimer mit einer ketogenen, pflanzlich vollwertigen Ernährung, voll mit guten Fetten, vor allen Dingen Omega-3-Fetten und mittelkettigen Triglyceriden, wie zum Beispiel in meinem so heiß geliebten MCT-Öl von der Kokosnuss, und auch Fernsehverzicht nicht nur aufgehalten werden kann, sondern auch vorgebeugt werden kann. Aber noch wichtiger ist es aus meiner Sicht, sich mit dem eigenen Leben zu befassen. Denn Alzheimer-Demenz bedeutet in der Krankheitsbilderdeutung, das eigene Leben zu vergessen, also richtig gehend auszusteigen. Es sind also wahrscheinlich Dinge im Leben passiert, an die man sich aus Selbstschutz im Alter nicht mehr erinnern möchte. Und Dinge, die passiert sind, wo man selber vielleicht Akteur war und anderen das Leben schwer gemacht hat, oder man selber sich als Opfer wahrgenommen hat, das nagt an der Seele und das kann eben irgendwann zur Abspaltung führen, wenn man das für sich nicht geheilt hat. Und ich beschäftige mich seit einigen Monaten neben den Lehren von Rüdiger Dahlke auch sehr intensiv mit der Anthroposophie und den Lehren Rudolf Steiners. Und hier wird die Lebensbiografie in 7er Schritten beschrieben. Ja, aus der Biologie wissen wir ja auch inzwischen, dass wir auf Zellebene alle 7 Jahre rund erneuert sind. Und diese 7 Jahresschritte, die haben auch eine Entwicklungsbedeutung auf der geistigen Ebene. Alle 7 Jahre passiert etwas Wichtiges im Leben. Mit 7 Jahren verlieren wir ja zum Beispiel unsere Milchzähne und bekommen die Erwachsenenzähne. Und ab dann sind wir schulreif, was so viel bedeutet wie, dass wir kognitiv jetzt auch reif sind, uns mit Zahlen und Schrift zu befassen. Wir können und wollen uns dann der Welt mitteilen und uns entsprechend ausdrücken. Und mit 14 Jahren kommen wir in die Pubertät. Nicht nur biologisch werden wir geschlechtsreif, wir treffen auch mehr und mehr Entscheidungen für uns selbst und emanzipieren uns von unserem Elternhaus und dem, was uns dort mitgegeben wurde. Wir werden unabhängig. Und mit 21 gilt der Mensch als volljährig. Rein biologisch betrachtet sind wir dann voll entwickelt und geistig streben wir jetzt an, unser Selbst zu entwickeln. Und dieser Prozess kommt mit 35 Jahren dann zum Höhepunkt, was viele Menschen in eine Sinnkrise stürzen kann, wenn eben das Selbst zu entwickeln zwischen Studium, Karriere, vielen gescheiterten Partnerschaften und Familiengründungen eben nicht so recht geklappt hat. Also da kennst du bestimmt auch den ein oder anderen Fall aus dem Freundeskreis oder eben auch bei dir selbst. Und dazwischen kommt ja noch das 28. Lebensjahr. Hier beginnt der biologische Alterungsprozess, also die Fruchtbarkeit sinkt, die Zellteilung verlangsamt sich und auf der geistigen Ebene reifen wir und stabilisieren uns. Man sagt ja so schön, wer das 27. Lebensjahr überlebt, hat gute Chancen, sehr alt zu werden. Und da kann man sich an James Dean, Kurt Cobain und Amy Winehouse erinnern, die es eben nicht bis zum 28. Lebensjahr geschafft haben, ihr selbst zu entwickeln und sich im Drogenrausch verloren haben. Ja, in der Anthroposophie sagt man, dass man zwischen 35 und 42 Jahren die eigene spirituelle Entwicklung vorbereitet, die dann ab dem 42. Lebensjahr vollzogen wird. Und das ist dann auch offiziell die zweite Lebenshälfte. Also bei Rudolf Steiner habe ich also tatsächlich diese Zahl gefunden. Und für mich klingt sie stimmig. In 3 Wochen bin ich auch 42 Jahre alt. Und wenn ich mir anschaue, was in den letzten 7 Jahren bei mir so passiert ist, dann würde ich sagen, Bootcamp geistige Entwicklung. Ich habe niemals zuvor so viel Wesentliches fürs Leben gelernt, so viel gewagt auch, mit so vielen Experten gesprochen, Therapeuten, Coaches und das Ganze auch weitergegeben. Einfach so viele Entwicklungsschritte tun dürfen. Und Jetzt bin ich sehr gespannt, wohin mich dieser Weg dann die nächsten 7 Jahre führen wird. Und auch in der Urprinzipienlehre, die ich von Rüdiger Dahlke lerne, heißt es für die zweite Lebenshälfte, es geht um die geistige, spirituelle Entwicklung, das Loslösen vom Materialismus und die Anbindung an die geistige Welt. Und ja, es geht darum, Weisheit zu erlangen und es an die jungen Menschen weiterzugeben. Also, das ist unsere Aufgabe im Alter. Nachdem wir uns materiell gut aufgestellt haben in der ersten Lebenshälfte, gibt man in der zweiten Lebenshälfte an Weisheit und Materiellem zurück. Man löst sich vom Materiellen und entwickelt das Geistige. Und wie läuft es in der Regel ab? Ja, also ich beobachte, dass eigentlich kaum jemand die zweite Lebenshälfte bewusst wahrnimmt, außer vielleicht mit Zipperlein und grauen Haaren und will das eigentlich alles gar nicht. Und die allerwenigsten nehmen diese Lebensphase wirklich zum Anlass, ihr Leben auf eine andere Richtung vorzubereiten, in eine andere Richtung zu lenken, nämlich die geistige Anbindung zu suchen, Antworten auf essentielle Fragen zu finden und natürlich sein Selbst weiter auszubilden, nach Höherem zu streben, ja, den Sinn des Lebens zu erforschen und die erlangten Lebensweisheiten eben an die Kinder und Enkel weiterzugeben. Die meisten Menschen, die bleiben im Materialismus, halten im Job einfach durch und freuen sich dann auf die Rente. Und wenn sie etwas mehr Wohlstand angehäuft haben und etwas abzugeben hätten an ihre Kinder und Enkelkinder, dann passiert das ja in der Regel erst nach dem Tod als Erbe. Nur, ich finde das immer so schade, weil sie dann ja gar nicht mitbekommen, dass das, was sie gegeben haben, auch Früchte trägt, ja. Also sie sehen dann nicht mehr, was ihre Nachkommen Schönes damit machen, um eben in ihrer ersten Lebenshälfte, wenn es genau darum geht, etwas Materielles aufzubauen. In der Regel produziert ja der Nachlass eher Streitigkeiten unter den Geschwistern, die dann schon selbst im fortgeschrittenen Alter sind und eigentlich jetzt die materielle Gier überwunden haben sollten. Ja, auch sowas kann man zu Lebzeiten regeln und im besten Fall sogar Anteil daran haben, wenn die eigenen Kinder, Enkelkinder oder auch Nichten, Neffen, Wahlverwandtschaften, wer auch immer, den Wohlstand mehren und ja, sinnvoll in ihr Leben investieren. In ein Haus, in eine Weltreise, in ein eigenes Unternehmen, in Weiterbildungen, in die Gesundheit. Und natürlich muss immer das eigene Leben zunächst abgesichert sein, bevor gegeben wird. Ja, meine Message mit diesem Podcast ist ja immer, dass du und ich, wir alle uns eigenverantwortlich um uns kümmern sollten. Denn sonst werden wir für andere zu einer Belastung, wenn diese sich um uns kümmern müssen. Und das heißt nicht, dass wir niemals krank und hilfsbedürftig werden dürfen. Mir geht es um das Vermeidbare, wenn man das Leben mit mehr Bewusstheit angeht. Also chronische Krankheiten zum Beispiel, die dauerhafte Einnahme von Medikamenten, das ständige Essen von so Industriefraß, ja, übermäßigen Alkoholgenuss und auch Rauchen, Bewegungsarmut natürlich. Das ist alles vermeidbar. Und da können wir uns besser um uns kümmern. Und das ist was anderes bei Unfällen, ja, die einem passieren können. Und die sind dann auch nicht völlig aus dem Nichts. Das weiß auch die Urprinzipienlehre, auch die Astrologie und auch die Quantenphysik. Aber das führe ich jetzt mal nicht weiter aus. Das wäre jetzt wieder zu groß, das Thema für diese Folge. Ich will damit nur sagen, wenn du einen Unfall hast oder hattest und jetzt auf Hilfe angewiesen bist, dann hoffe ich sehr, dass dir von Herzen geholfen wird. Und auch in so einem Fall hilft die Familie aber lieber, wenn die Hilfe auch liebevoll und mit Respekt dem Helfenden gegenüber angenommen wird und das alles nicht als selbstverständlich gesehen wird. Und es hilft auch, wenn man sich so weit wie möglich Räume der Eigenständigkeit zurückerobert und immer den Willen hat, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, als wenn man frustriert mit seinem Schicksal hadernd sich selbst und anderen das Leben einfach zusätzlich noch schwer macht. Es geht mir also nicht darum, alle Risiken zu vermeiden, damit man bloß nicht krank wird im Leben. Rüdiger Dahlke spricht gerne in seinen Vorträgen von dem Phänomen, dass die meisten Menschen mit der Vorstellung durchs Leben laufen, hoffentlich passiert nichts. Und wenn sie dann in der Therapie sind und sich ihre Krankheitsbilder anschauen dürfen, was die Seelensprache dahinter ist, dann kommt schnell die Erkenntnis, dass etwas passieren muss. Ja, also das Leben ist nicht dafür gedacht, es passiv vor einem Fernseher, Vollkasko versichert mit Dauerfestanstellung, mit immer demselben Frühstück, eben den immer gleichen Routinen zu verbringen. Das Leben will gelebt werden und angepackt werden und jeder kann sich glücklich schätzen, wenn ganz viel passiert im eigenen Leben und natürlich kann da auch mal was schiefgehen. Denn wenn etwas passiert, dann passiert etwas mit uns. Wir entwickeln uns weiter, das Leben erfährt neue Richtungen und plötzliche Wendungen und wir lernen uns selbst und auch die Menschen, die uns wichtig sind, besser kennen. Also Menschen, die etwas wagen im Leben, die scheitern mal und die gewinnen mal. Und beides prägt den Charakter. Und wie das geschieht, das ist dann einfach sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, zurück zu den alternden Eltern. Also egal, wie sehr man sich als Tochter oder Sohn in dieser letzten Lebensphase engagieren möchte, wie die eigenen Eltern selbst gelebt haben, ob sie gut oder nicht so gut auf sich selbst geachtet haben, ob sie für sich gesorgt haben oder jetzt einfach alles dir überlassen. Diese letzte Lebensphase deiner Eltern gehört nicht nur zu ihrem Leben dazu, sondern auch zu deinem Leben. Und das dürfen wir zunächst einfach mal so annehmen. Es ist Teil des Lebens. Eltern werden alt und oftmals auch krank und dann gehen sie aus dem Leben, genauso wie wir eines Tages. Und Menschen, die ein rein materialistisches Weltbild haben, also keine geistige Anbindung oder auch nicht dabei sind, eine zu entwickeln, die erkennen im Altern, im Sterben und im Tod keinen Sinn und tun sich oft schwer mit dem Loslassen der eigenen Eltern. Und die Eltern tun sich wiederum sehr schwer im Loslassen vom Leben, weil der Materialist denkt ja, dass der Körper der Mensch ist. Und nach allem, was ich über Nahtoderfahrung weiß, was ich selbst auch über mich erfahren habe, als ich zum Beispiel mal eine Zeremonie bei der Schamanin Anju erlebt habe, die mir etwas über meine früheren Leben berichtet hat, was du auch in der Podcast-Folge 24 im Interview mit Anju anhören kannst. Ja, nach allem, was ich bei Rüdiger Dahlke über die Urprinzipien und Seelenbilderwelten lernen durfte und auch wieder und vor allem jetzt bei Rudolf Steiner und der Anthroposophie lerne, ist mir völlig klar, dass wir nicht der Körper sind, sondern dass es da eine Seele gibt und dass das Sterben nicht das Ende ist, nur für den Körper in dieser Inkarnation. Das Sterben, der Tod, ist eine Übergangsphase, ein Neuanfang und diese Übergangsphase ist unglaublich wichtig für alle Beteiligten, aber insbesondere für den Sterbenden. Denn was wir in diesem Leben nicht verstanden haben, das müssen wir im nächsten lernen. Und wenn wir es in diesem Leben nicht geschafft haben, unsere Aufgabe zu erfüllen, mit der jeder Mensch inkarniert in ein neues Leben, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft hinten raus und ziemlich oft wird das den Sterbenden in den letzten Tagen eben noch bewusst. Ja, und das kann dann wirklich sehr, sehr quälend für alle Beteiligten sein. Und das Sterben, das kann auch sehr leicht und sehr friedlich vonstatten gehen, wenn das Leben eben gelebt wurde und diese Anbindung an ein höheres Ganzes geknüpft wurde. Ja, ganz gleich, wie es jetzt mit den eigenen Eltern stattfinden wird. Es wird eine ganz intensive Erfahrung werden, wenn man sich darauf einlässt, wenn man Ja dazu sagt, dass das Leben eben Übergänge hat und Inkarnationen dazugehören, um sich weiterzuentwickeln. Und dass wir alle unsere Chancen im Leben hatten und ja, viele davon auch ungenutzt geblieben sind. Und am Ende dann aber doch alles so kommen wird und gekommen ist, wie es kommen sollte. Und die eigenen Eltern dabei zu begleiten, das kann sehr, sehr heilsam sein. Es bietet eine unglaubliche Chance, sich zu entwickeln, das Wesentliche über das Leben zu lernen und ganz viel Frieden zu schließen in solch intensiven Momenten. Dazu müssen wir natürlich mutig sein und bereit sein, dabei zu sein und sich darauf einzulassen. Deswegen weiß ich immer gar nicht so genau, was ich mir wünschen soll. Wenn ich mir was wünschen darf, wünsche ich mir einen kurzen, plötzlichen Tod ohne Leiden für meine Eltern. Ne, das hat natürlich zur Folge, dass ich mich auch nicht wirklich verabschieden kann im Sterbeprozess. Oder wünsche ich mir lieber diesen Sterbeprozess, der ja nicht leidend sein muss, aber der sicherlich dann einige Tage dauert, wo man wirklich Mutter und Vater begleiten kann dabei. So oder so, es ist das Leben und wir dürfen diese Phase bejahen. Wir dürfen sie einladen in unser Leben als eine sehr, sehr wichtige Lebensphase, die wir nicht ausblenden sollten, vor der wir keine Angst haben sollten, die wir vielleicht auch neugierig betrachten sollten. Ja, es ist traurig, wenn jemand geht, ein geliebter Mensch. Und es ist schön zugleich, wenn man die Schönheit bereit ist zu entdecken. Denn es ist das Leben und wir alle können so viel daraus lernen. Und ja, die entsprechenden geistigen Inhalte dazu, das geistige Futter, was mir sehr geholfen hat, dieser Weltanschauung zu entwickeln, die verlinke ich dir in den Shownotes. Vielleicht ist da auch was für dich mit dabei. Das sind ein paar Videos, ein paar Bücher zum Thema. Und ja, meine Eltern sind zum Glück noch nicht so weit. Aber ich bin einfach gerne früh dran und habe natürlich bei meinen Großeltern bereits erlebt, ja, wie es am besten nicht laufen sollte. Folge mir gerne auf Instagram und Telegram @isabelbrandau und teile doch deine Gedanken mit mir und anderen unter dem aktuellen Post zur Folge 72. Ich freue mich natürlich auch riesig über eine Rezension und Bewertung bei Apple Podcast, wenn diese Folge eine Bereicherung für dich war. Vielen, vielen Dank an alle, die das bereits getan haben. Nächste Woche erscheint wieder ein Interview und zwar mit der Paartherapeutin Ilka Hoffmann-Biesinger. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.